Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Auch heute an Tag 4 der vereinbarten Feuerpause in Syrien schwiegen die Waffen zumindest in weiten Teilen des Landes weiterhin. Und das ist immerhin mehr, als viele schon erwartet hatten. Es ist ein mörderischer Krieg, in dem bis jetzt 270.000 Männer, Frauen und Kinder ihr Leben verloren haben. Mehr als 11 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und zig ehemals stolze und geschichtsträchtige Städte, wie hier Homs, sind zu Ruinen zerbombt und zusammengeschossen worden. 5 Jahre Bürgerkrieg haben Syrien vielerorts regelrecht vernichtet. Syriens Machthaber Assad bekämpfte sein eigenes Volk gnadenlos mit Fassbomben. Soll man mit einem solchen Mann reden? Die Antwort für einen Journalisten kann trotz allem nur lauten, ja. Warum? Es geht darum, herauszufinden und zu dokumentieren, was und wie dieser Mann denkt. Thomas Aders hat das in einem Exklusivinterview für die AD getan.
Syriens Präsident Assad lehnt nach wie vor jede eigene Verantwortung für den Bürgerkrieg in Syrien ab. Zugleich bezeichnet er im ARD-Exklusivinterview die brüchige Waffenruhe, die seit Samstag früh gilt, als einen Hoffnungsschimmer für sein Land. Wir fragen, was tun Sie, um die Stabilität des Waffenstillstands zu sichern? Die Terroristen haben den Waffenstillstand von der ersten Stunde an gebrochen. Die syrische Armee hat dagegen auf Vergeltung verzichtet, um die Chancen für ein Überleben der Vereinbarung offen zu halten. Das können wir von uns auch tun, aber am Ende hat alles seine Grenzen. Es kommt auf die andere Seite an. Bilder, die zeigen, wie zerbrechlich die Waffenruhe ist. Rebellen sollen sie ins Netz gestellt haben und Bombardierungen der syrischen Armee zeigen, südöstlich der Stadt Hama. Mit allen Mitteln der Propaganda versuchen die Kriegsparteien, sich gegenseitig die Verantwortung für Verletzungen der Feuerpause zuzuschieben. Die Regimeseite kontert mit folgenden Aufnahmen. Journalisten, die mit der russischen Armee unterwegs sind, also Assads Bündnispartnern, werden angeblich von den Rebellen beschossen. Viele Verstöße, doch die Waffenruhe wird insgesamt weitgehend eingehalten. Dennoch werden die Genfer Friedensgespräche noch einmal verschoben. Wir wollen vermeiden, dass in Genf nur über Verstöße gegen die Waffenruhe diskutiert wird. Wir wollen, dass es um die wirklich wichtigen Fragen geht. Gebetsmühlenartig nennt das Regime Assad jeden, der die Waffen gegen die Armee richtet, einen Terroristen. Egal, ob es sich um die syrische Opposition handelt oder um Mördermilizen von Islamischem Staat oder Al-Nusra-Front. Diese Terroristen kommen doch aus dem Ausland, aus Saudi-Arabien, aus Tschetschenien oder woher auch immer. Die Aufständischen dagegen sind zumindest Syrer. Irgendwann in diesem Prozess werden sie doch mit ihnen reden müssen. Warum können sie nicht heute damit anfangen? Das haben wir getan und ich stimme dem zu. Während sie jedoch von zwei verschiedenen Gruppen reden, den syrischen Aufständischen und den anderen, arbeiten diese de facto zusammen. Es gibt in Syrien keine Gruppen von Ausländern, sondern nur Ausländer, die in denselben Gruppen mit den Syrern verschmelzen und dieselbe Ideologie, dieselbe Hoffnung auf einen sogenannten Islamischen Staat oder Ähnliches hegen und in dieser selben Ideologie niemanden akzeptieren, der nicht aussieht wie sie. Zwar lässt das syrische Regime derzeit viele Hilfskonvois des Welternährungsprogramms der UN in die bislang belagerten und von der Außenwelt abgeschnittenen Gebiete fahren, wie heute im südsyrischen Daraa. Doch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Was wir wissen, ist, dass es viele Gebiete in Syrien gibt, in welchen wir keinen Zugang haben, in welchen wir keine Bewilligung haben, weder von der Regierung und teilweise auch nicht von der Opposition, tätig zu sein. Und diese Gebiete sind besonders stark betroffen.
Ein Blick ins Land außerhalb des wohltemperierten Präsidentenpalastes. Bis zur letzten Minute vor der Waffenruhe bombardieren russische Luftwaffe und syrische Armee Stellungen von Aufständischen in Damaskus vor Daraa. Während meines letzten Syrien-Aufenthalts war ich in Aleppo. Diesmal war ich in Homs. Es bieten sich dort unglaubliche Bilder. Bilder wie aus der Apokalypse. Ich habe keinen Zweifel daran, dass auch die syrische Armee Mitschuld daran trägt, was sich dort abspielt. Eine persönliche Frage, Herr Präsident. Können Sie nachts noch schlafen? Die wichtigste Frage ist doch, kann ich arbeiten? Ob jemand schläft oder nicht, spielt keine Rolle. Wichtig für die Menschen, und diese Frage stellen Sie sich, ist doch, was der Präsident tun kann. Wie viele der Terroristen können wir loswerden oder dazu bewegen, in ihr normales Leben zurückzukehren? Daran arbeiten wir Tag für Tag. Wenn wir also nicht zum Schlafen kommen, dann nicht, weil wir Schlafstörungen hätten. Wir schlafen nicht, weil wir arbeiten müssen. Herr Präsident, ist Syrien nach wie vor ein souveräner Staat oder wird Ihre Politik bereits in Teheran bzw. im Kreml gemacht? Der Begriff Souveränität ist relativ. Vor der Krise hielt Israel unser Land besetzt und wir betrachteten unsere Souveränität so lange nicht als vollständig, wie wir unser Land nicht zurück hatten. Und jetzt überschreiten während der Krise zahlreiche Terroristen unsere Grenze und viele Flugzeuge der Amerikaner und ihrer Alliierten, was man dort als Allianz bezeichnet, verletzen unseren Luftraum. Auch hier kann man nicht von vollständiger Souveränität sprechen. Damaskus am Samstag, kurz nach dem Beginn der Feuerpause. Die Menschen strömen auf die Straßen, sie sehnen sich den Frieden herbei, sie genießen wenigstens einen Tag ohne Krieg. Doch fast jeder zweite Syrer ist mittlerweile auf der Flucht, vertrieben entweder im eigenen Land, in den Nachbarländern oder mittlerweile schon in Europa. Begrüßt die syrische Regierung die Rolle Deutschlands, das so viele Syrer aufnimmt? Aus humanitärer Sicht natürlich. Wie könnten wir es nicht gut finden, wenn Flüchtlinge aufgenommen werden, die ihr Land aufgrund der herrschenden Not verlassen? Aber wäre es nicht noch humanitärer, diesen Menschen ein Verbleiben in ihrem Land zu ermöglichen? Denn wen immer sie auch fragen mögen, sie werden hören, dass alle zurück möchten in ihr Land. Also wäre es doch weniger kostspielig, eine klügere und vorsichtigere Politik im Hinblick auf den Syrien-Konflikt anzunehmen, damit diese Menschen weiterhin in ihrem Land leben können. Ein Interview, das viele Fragen offen lässt. Es zeichnet das Bild eines Mannes, der sich rhetorisch wehrt gegen die moralischen Ansprüche des Westens. Ein Mann, der weiß, dass er ohne die Waffenhilfe aus Russland vielleicht schon nicht mehr im Amt wäre.
Ja, und Thomas Aders, der das Interview in Damaskus geführt hat, der ist uns nun aus Kairo zugeschaltet. Tommy Aders, können Sie dieses Interview, konnten Sie das frei und unzensiert führen oder gab es da Beschränkungen?
Es gab überhaupt keine Beschränkung, Thomas. Wir haben dieses Interview unzensiert geführt. Es wurde keine einzige Frage rausgeschnitten. Wir waren ja selber im Schnitt dabei. Und was mich sehr erstaunt hat, der Präsident wollte nicht mal die Fragen vorher haben. Das kann man nicht von jedem Bundestagsabgeordneten behaupten.
Nun hat Assad in diesem Interview Ihnen gegenüber von einem Amnestieangebot für die Rebellen gesprochen. Wie glaubwürdig ist das denn?
Nun, das wäre natürlich in der Tat eine kleine Sensation, wenn das tatsächlich umgesetzt würde. Aber man muss vorsichtig sein, denn so etwas gab es ja schon. Es gab Rebellen, die die Seite wieder gewechselt haben. Und viele aus der Opposition sagen, dass doch eine ganze Menge von denen einfach verschwunden sind. Das heißt, möglicherweise gefoltert oder getötet. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Auf der anderen Seite glaube ich, was dafür spricht, dass es ernst gemeint ist, ist der enorme Druck, den Assad sich durch Russland ausgesetzt sieht. Denn die sind ja dazu, haben ja dazu beigetragen, dass letztendlich Syriens Präsident Assad seine Position halten konnte.
Wenn Sie einen Strich drunter machen aus Ihrer Begegnung mit Assad, die ja doch eine ganze Zeit gedauert hat, welchen Eindruck hatten Sie von dem Mann?
Ich hatte fast den Eindruck, es war eine zweigeteilte Persönlichkeit. Als wir uns zu einer Art Vorgespräch getroffen haben, 5 Minuten, da war er unnahbar, eiskalt, geradezu ängstlich. Er hat uns auch zugegeben, dass der Zeitpunkt des Interviews sehr interessant und sehr wichtig für ihn sei, eben das erste Interview nach dem Beginn der Waffenruhe. Das wurde dann alles während des Gespräches sehr viel lockerer. Er hat wieder Form gewonnen, er ist wieder ruhiger und sicherer geworden. Letztendlich war das aber dann doch wieder der alte Assad, der Zyniker, der eiskalte Machtpolitiker, für den es eben nur einfach Terroristen gibt und keine Rebellen, keine Opposition und der alles tun wird, sein eigenes Machtregime fortzusetzen.
Ja, vielen Dank, Tommy Aders, für all diese Eindrücke nach Kairo. Wir kommen nach Deutschland. Dass die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die NPD, rechtsextrem ist, das ist unbestritten. Aber ist sie auch verfassungswidrig? Und genau diese Frage wird seit heute vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Wieder einmal. Ein erstes Verbotsverfahren scheiterte nämlich schon 2003. Denn der Verfassungsschutz hatte so viele V-Leute in die NPD eingeschleust, dass das Gericht sich außerstande sah, zu entscheiden, welche Aussagen in der Klageschrift originäre NPD-Positionen beschrieben oder welche von V-Leuten beeinflusst waren. Das Ende vom Lied, das Verfahren wurde eingestellt und das war natürlich eine Blamage. Nun also gibt es einen neuen Anlauf. Christoph Kehlbach berichtet.
Arbeitsteilung bei der NPD. Während der Parteivorsitzende Franz ein Interview gibt, hält sich Anwalt Peter Richter im Hintergrund. Vielleicht feilt er in diesem Moment noch an seiner Prozessstrategie. Aus Angst vor V-Leuten in der Partei habe er das bis zum heutigen Tag noch gar nicht tun können.
Weil ich mich erst dann mit der Mandantschaft zusammensetzen und eine Verteidigungsstrategie entwickeln kann, wenn ich sicher sein kann, dass ich nicht nachrichtendienstlich überwacht werde und auch die Vorstandsmitglieder nicht. Und da meinen wir, dass der Bundesrat das bisher nicht hinreichend dargelegt hat.
Die Vertreter der Bundesländer, die den Antrag auf Verbot der NPD gestellt hatten, sehen das anders. Man habe aus den Fehlern von 2003 gelernt.
Alle Bundesländer haben amtlich dem Bundesverfassungsgericht mitgeteilt, dass es im Führungsbereich der NPD definitiv keine Quellen mehr gibt, weder verdeckte Ermittler noch V-Leute noch sonst irgendetwas derartiges. Und diese Erklärung gilt.
Das Thema V-Leute prägte diesen ersten Verhandlungstag. Am Morgen hatte die NPD noch Befangenheitsanträge gegen zwei Richter gestellt, weil die sich in ihrer früheren Funktion als Politiker kritisch über die Partei geäußert hatten. Der Senat lehnte die Anträge aber ab und kann nun in die inhaltliche Prüfung einsteigen. Laut Grundgesetz sind Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, verfassungswidrig. Ob das auf die NPD zutrifft, ist die große inhaltliche Frage in diesem Verfahren. Denn Parteien wirken laut Grundgesetz an der politischen Willensbildung mit, sind also wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Ein Verbot darum das letzte Mittel.
Vor diesem Hintergrund erweist sich das Parteiverbotsverfahren als ebenso scharfes wie zweischneidiges Schwert, das mit Bedacht geführt werden muss. Es schränkt Freiheit ein, um Freiheit zu bewahren.
Es war heute der erste Verhandlungstag. Er dauerte bis in die Abendstunden.
Und aus Karlsruhe ist uns jetzt unser Rechtsexperte Frank Bräutigam zugeschaltet. Frank, was ist denn für Sie das Fazit dieses ersten Verhandlungstages?
Na, das Gericht hat beide Seiten heute in die Mangel genommen. Die NPD ein bisschen mehr. Der Bundesrat habe doch wirklich umfangreich Material vorgelegt, dass die V-Leute abgeschaltet seien. Da jetzt einfach zu sagen, wir glauben das nicht, ist das nicht ein bisschen dünn? Fragte ein Richter. Andererseits nachmittags wurde dann ein Verfassungsschützer nach dem anderen vorne ans Rednerpult geholt. Sie mussten genau erläutern, wie das nun funktioniert hat mit dieser Abschaltung der V-Leute. Also das Gericht möchte es sich da nicht zu einfach machen. Zwei Dinge halte ich für wichtig. Einmal, nach Aktenlage hat sich das Gericht eine vorläufige Meinung gebildet. Ein Verbot ist möglich und das wird in der Verhandlung jetzt gegengecheckt. Und zweitens, der inhaltliche Knackpunkt, der kommt erst noch. Reicht eine mögliche geistige Brandstiftung für ein Parteiverbot oder wie viele Umsetzungsschritte für eine Ideologie vor Ort muss es schon geben, dass ein Klima der Angst entsteht in gewissen Regionen und demokratisches Leben eingeschränkt wird? Das sind die spannenden Fragen, die uns noch beschäftigen werden.
Und zwei weitere Verhandlungstage wird es geben. Vielen Dank, Frank Bräutigam, für diese Einschätzung nach Karlsruhe. Und wir haben weitere Nachrichten des Tages und die beginnen an der griechisch-mazedonischen Grenze, wo die Lage für die Flüchtlinge immer kritischer wird. Mehr dazu von Jan Hofer.
Allein am geschlossenen Übergang Idomeni warten etwa 9000 Menschen auf eine Weiterreise. Die Regierung in Athen schätzt, in den kommenden Tagen mehr als 100.000 Flüchtlinge versorgen zu müssen. Sie beantragte EU-Nothilfen in Höhe von 480 Millionen Euro. Bundeskanzlerin Merkel dringt darauf, die Krise vor Ort zu lösen. Es gelte, die Politik des Durchwinkens zu beenden. Nach Marokko und Algerien zeigt sich jetzt auch Tunesien bereit, abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland schneller zurückzunehmen. In Tunis einigte sich Bundesinnenminister de Maizière mit Premierminister Essid zunächst auf ein Pilotprojekt. In einem ersten Schritt sollen 20 Tunesier ohne Bleibeperspektive in ihre Heimat zurückgebracht werden. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar leicht zurückgegangen. Die Bundesagentur führte das auf die milde Witterung und die stabile Konjunktur zurück. Insgesamt waren 2.911.000 Arbeitslose gemeldet. Das waren 9.000 weniger als im Januar und knapp 106.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 6,6%. Bewertungsportale im Internet müssen die Einschätzungen ihrer Nutzer gründlicher prüfen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. In Streitfällen müssen die Betreiber konkrete Nachweise verlangen. Der BGH gab einem Zahnarzt recht, der gegen eine schlechte Beurteilung im Internet geklagt hatte. Er verlangte einen Beweis dafür, dass der Nutzer tatsächlich bei ihm in der Praxis war. Den Namen des Bewerters darf und muss das Portal aber geheim halten. In den USA fällt heute eine Vorentscheidung über die Präsidentschaftskandidaten. Beim sogenannten Super Tuesday stimmen die Parteimitglieder in 13 Bundesstaaten ab. Bei den Republikanern führt der Milliardär Donald Trump vor dem rechtskonservativen Ted Cruz. Bei den Demokraten wird mit Spannung erwartet, ob Ex-Außenministerin Clinton ihren Vorsprung vor dem Linksaußen Bernie Sanders ausbauen kann.
So, und wir kommen noch zum Wetter und die Claudia sagt uns an, wie wird's denn?
Thomas, es wird nass morgen und überhaupt nicht frühlingshaft, obwohl ja eigentlich jetzt zumindest meteorologisch Frühlingsanfang wäre. Aber wir haben es mit dichten Wolken, einem Frontensystem zu tun, das erst einmal Schnee brachte. Das meiste ist aber jetzt schon mehr und mehr in Regen übergegangen, denn die Temperaturen steigen in dieser Nacht eher an. Das heißt, es wird wärmer, Schnee geht in Regen über und morgen schüttet es zum Teil kräftig. Sie sehen auf dem Radar, das liegt gerade genau längs über Deutschland. Morgen Vormittag haben wir es dann noch mit dichten Wolken und Regen zu tun, nur wenige Auflockerungen. Am Nachmittag dann der Regen vor allen Dingen im Süden und Südwesten kräftig. Schneefallgrenze sinkt dann gegen Abend wieder auf 500 Meter. Von Nordwesten kommen Schneeregen, Graupelschauer, vor allen Dingen aber auch einzelne Gewitter an. Die Temperaturen liegen am Nachmittag meist bei Werten zwischen 6 und 10 Grad, steigen nicht mehr großartig, außer im Osten Deutschlands. Der Donnerstag wechselhaft im Westen und Süden immer noch nass, Höchsttemperaturen 4 bis 7 Grad. Am Freitag aus Südwesten ein neues Frontensystem mit nass, Höchstwerte 7 bis 8 Grad. Viel passiert nicht, aber eben auch nicht viel Sonniges oder Schönes.
Claudia, herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Heute nur in 15 Minuten. Warum? Jetzt regiert der Fußball. Heute und morgen ist nämlich englische Woche in der Bundesliga. Und mehr dazu jetzt in der Sportschau mit Alexander Bommes. Und im Nachtmagazin um 0.30 Uhr hat dann Sven Lorik erste Informationen zum Super Tuesday im US-Präsidentschaftswahlkampf für Sie. Aber jetzt viel Spaß beim Fußball.